Guten Tag miteinander. Am Mikrofon begrüße ich den Nicole Kalbermatter. Seit langem wieder darf ich auch hier an dieser Stelle zum wöchentlichen Sonntagsmagazin herzlich einladen. Ich hoffe, ihr bleibt am Radio und hört, was in der Kirche alles so läuft. In der nächsten halben Stunde redet der Pfarrer Zimmermann Eugen in der Sonntagspredigt sich. Nach der Predigt kehren ihr Informationen aus der Kirche und das Interview mit der Frau Dr. Gerda Altpeter zu ihrem neuen Buch mit dem Titel «Die Zeit der Reformation im Wallis». Hören wir also zuerst die Predigt mit dem Pfarrer Eugen Zimmermann. Nach der Predigt mit dem Pfarrer Eugen Zimmermann machen wir mit Informationen weiter. Für eine europapolitische Absicherung vom schulischen Religionsunterricht und eine länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Religionslehrer hat sich der Hauptabteilungsleiter Schule Hochschule im bischöflichen Generalvikariat Trier ausgesprochen. Er fordert die Einrichtung der europaweiten Kommission Religionsunterricht, die Grundlagen für ein gemeinsames Vorgehen erarbeiten soll. Momentan gab es in EG-Ländern grosse Meinungsunterschiede über die Bedeutung des Religionsunterrichts. Zentrale Elemente von der religiösen Erziehung wie Sinnklärung und Befähigung zur Toleranz müssen wir gemeinsam erarbeiten. Der Religionsunterricht bräuchte zudem eine politische Plattform, verschiedene Plätze in einer öffentlichen Schule zu sichern. Ethische und religiöse Werterziehung darf man nicht allein sich den Familien und den Massenmedien überlassen. Auf dem halben Weg zwischen Jerusalem und Bethlehem hat eine israelische Archäologin die Überreste einer grossen und seltenen oktogonalen Kirche aus der byzantinischen Zeit mit vielen Mosaiken entdeckt. Das Gebäude soll scheinbar über der Stelle stehen, wo die Maria und der Josef zum letzten Mal vor ihrer Ankunft in Bethlehem einen Rast gemacht haben. Die oktogonale Kirche mit einem Durchmesser von 50 Metern ist eine der grössten von der Welt. Die Oberreste der Kirche hat man im Rahmen einer Notgrabung freigelegt, weil sie auf dem Trasse der Nimbus-Schnellstrasse zwischen Jerusalem und Bethlehem liegt. Die Funde sollen wieder zugeschüttet werden, ausser wenn man Geldmittel finden kann, wo die Schnellstrasse umzuplanen und die Oberreste der Kirche zu konservieren. Kirche und Weltbrüche und mütterliche Frauen. Das meint der Generalvikar Gassetti in Chur. Er warnt vor dem Abimie, die Gleichwertigkeit der Frau durch Gleichschaltung mit dem Mann zu erreichen. Dadurch gerät die Frau in umso größere Abhängigkeit vom Mann. Die Ausbeutung der Frau in der Pornoindustrie sei ein Signal dafür. Er sagt weiter, dass niemand schwerer zu ersetzen sei als ein Mütter, weil gute Mütter machen Glaube, Hoffnung und Liebe erfahrbar. Die pränatale Diagnostik kann für die Frau nicht nur eine Hilfe, sondern auch eine Bürde sein. Der Schweizerisch-Katholische Frauenbund hat sich während einer offenen Tagung in Luzern mit dem Thema «Pränatale Diagnostik – Hilfe oder Bürde für uns Frauen» befasst. Dabei hat man gefordert, dass die Entscheidungsfreiheit vom Paar in jeder Phase von der Berater respektiert wird. Eine pränatale Diagnostik kann unter bestimmten Bedingungen bejaht werden. Der möglichen Abtreibung wird vom ethischen Standpunkt uns aber ein entschiedenes Nein entgegengesetzt. Wer eine pränatale Diagnostik mit dem Ziel durchführt, bei einem negativen Befund eine Abtreibung vorzunehmen, dann ist schon die vorgeburtliche Untersuchung moralisch schlecht. Dient die Untersuchung aber zur Beruhigung der Eltern oder soll sie den Eltern helfen, sich auf das Leben mit einem behinderten Kind vorzubereiten, ist die vorgeburtliche Untersuchung moralisch gut. Es wäre einem einfach gemacht, ein behindertes Kind nicht zu wählen, wenn man sich nicht gerade der katholischen oder der protestantischen Moral streng verpflichtet fühlt. So wäre es immer schwieriger, ein Kind als Geschenk Gottes in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit anzunehmen. Für den Eltern die Entscheidung, für ein Kind leichter zu machen, müssen die Kirche und die Gesellschaft deutlich für das Leben in all seinen Formen eintreten. Frau Dr. Gerda Altpeter hat im Auftrag vom Synodalrat von der evangelisch-reformierten Kirche vom Kanton Wallis ein Buch mit dem Titel «Die Zeit der Reformation im Kanton Wallis» geschrieben. Das Buch ist gerade diesen Monat rausgekommen. Es ist für Touristen und natürlich auch für Walliser gedacht, was sich für die Reformationsgeschichte im Wallis interessiert. Der Dr. Alois Grichting hat sich mit der Frau Dr. Altpeter über das neue Buch unterhalten. Zuerst aber noch ein paar Stationen aus dem Leben von der Frau Altpeter. Sie ist in Deutschland geboren und da hat sie dann auch ihr Theologiestudium gemacht. Dann hat sie an verschiedenen Oberschulen Religion und Hebräisch unterrichtet. Später hat sie dann nochmal angefangen zu studieren und ihren Doktortitel erworben. Ein Schuppenjahr hat sie im Kollegium Brieg evangelischen Religionsunterricht gegeben und von 1980 bis 1988 war sie in Leggerbad evangelische Pfarrerin gewesen.
Dr. Gerda Altpeter, Sie haben soeben eine Schrift herausgegeben, die Geschichte der Reformation im Wallis. Nun, wir haben ja im Wallis auch Protestanten, aber es würde mich doch interessieren, wie kommen Sie dazu, gerade jetzt eine solche Schrift zu schreiben?
Darf ich zunächst einmal sagen, dass ich 1973 hierher gezogen bin nach Leukerbad. Mein Mann wurde Pfarrer. Und er hat angefangen mit Vorträgen in Leukerbad. Und über diese Vorträge bin ich dazu gekommen, mich um die Reformation im Wallis zu kümmern. Denn kurz hinterher wurde ich angestellt im Kollegium in Brieg als evangelische Religionslehrerin. Und der damalige Rektor, Herr Borter, wies mich darauf hin, dass es tatsächlich eine Reformation im Wallis gegeben hat. Ich kam dann in Beziehung zu dem geschichtsforschenden Verein und in den Veröffentlichungen dort ist sehr viel geschrieben über diese Zeit, die mich nun besonders interessierte. Als ich dann aufhörte mit meinem Dienst, 1988 zog ich hinunter nach Leuk und dort wiesen mir eine Reihe von Bürgern wunderschöne alte Fresken auf, die in dieser Zeit in evangelischen Häusern entstanden sind.
Diese Fresken sind zum Teil in Ihrem Buch, wenn man so sagen will, abgebildet und es hat da sicher sehr viel Aufschlussreiches. Ich möchte aber nicht bei diesen Fresken verbleiben, sondern Sie jetzt fragen, wie sehen Sie die Ursachen der Reformation damals, das war in den Jahren nach 1500 bis 1600 vor allem, nehme ich an. Wie sehen Sie diese Ursachen?
Also die Ursachen der Reformation, besonders im Wallis, lagen zunächst einmal daran, dass zwei der führenden Männer, nämlich Kardinal Bischof Matthäus Schiener und der damalige Landeshauptmann Georg Supersaxo in Streit gerieten miteinander. Das war 1509. Dieser Streit wurde so schlimm, dass im Wallis niemand mehr seines Lebens sicher war. Der Bischof musste fliehen, er ging ins Ausland und dürfte bis zu seinem Tode nicht zurückkehren. Aber auch Georg Supersaxo geriet in große Schwierigkeiten und musste schließlich 1529 ebenso fliehen. Er starb in Vivis in der Verbannung. Das war das eine. Das andere war das Verhalten der Geistlichen. Die Geistlichen der damaligen Zeit waren mehr Juristen als Seelsorger. Wenn sie zum Beispiel die Beichte hörten, dann gingen sie gleich hinterher zum Richter und klagten die Beichtenden an. Und das wurde natürlich als unerträglich empfunden. Sie gingen mit Waffen durch die Straßen und ab und an gebrauchten sie sogar die Waffen, das ebenso unerträglich war. Es kam vor, dass sie die Gläubigen erpressten zu besonderen Gaben. Das alles rief sehr viel Unmut hervor gegenüber der Kirche. Das dritte war der Humanismus. In der damaligen Zeit entstand eine neue Richtung und die hatte als wichtigsten Grundsatz zurück zu den Quellen. Diese Richtung der Humanismus war entstanden, weil griechisch-orthodoxe Geistliche, die geflohen waren aus Konstantinopel, in Florenz angestellt wurden und sie entdeckten, dass der Aristoteles, der damals Grundlage alles Lernens war, der übersetzt worden war über Arabisch ins Lateinische, eine ganz andere Übersetzung erfahren hatten, als sie, die das Griechische ja kannten, nun tatsächlich wussten. Aus diesem Grunde entstand eben dieser Spruch zurück zu den Quellen. Man las die Bibel, man las dann auch in den Schulen die griechische Bibel und entdeckte aufs Neue das Wort Gottes und entdeckte auch, dass die Kirche sich entfernt hatte von dem, was sie ursprünglich einmal war. Das dritte oder letzte, das vierte vielmehr, war das Erstarken der politischen Macht der Bürger. Sie hatten schon 1450 angefangen, neben dem Bischof, der ja Landesherr war, den Landrat zu setzen und den Landeshauptmann. Und dieser Landrat und der Landeshauptmann erhielten immer mehr Rechte.
Nun ist aber sicher auch zu sagen, dass die Reformationsgedanken irgendwie in das Wallis hereingetragen worden sind. Und wenn ich mich erinnere, hat man uns damals gesagt, ja, viele dieser besseren Leute im Wallis haben ihre Söhne an auswärtigen protestantischen Schulen studieren lassen. Wie sehen Sie die Rolle der Schule in diesem Bereich?
Die Rolle der Schule hat einen ganz besonderen Wert gehabt, gerade für die Reformation im Wallis. Es ging damit los, dass einer der ältesten Lehrer an der Landesschule in Witten reformiert wurde und wegging. Daraufhin hörte die Schule in Witten völlig auf. Die erste Schule, die dann wieder eröffnet wurde, war 1529 durch Thomas Platter in Visp. Aber Thomas Platter hatte in Zürich über Huldrych Zwingli die Reformation kennengelernt und sein Unterricht war eben reformiert. Der Bischof hätte ihn gerne als Leiter der Landesschule gehabt, aber er wollte Thomas Platter verpflichten, an der Messe mit seinen Schülern teilzunehmen. Da er gleichzeitig ein Angebot von Basel erhielt, wo er frei seines Glaubens leben konnte, ging er nach Basel. Und er zog eine ganze Reihe von Schülern nach. Teilweise hat er bis zu 35 Schülern in seinem Hause gehabt, Walliser Schüler, die dort lernten. Ebenso lud Bern und Zürich und auch Genf die Walliser Schüler ein, dort zu lernen. Es wurde dann doch wieder die Landesschule eröffnet, aber die Lehrer, die dort waren, waren durch den Humanismus eben geradezu vorgeprägt und ihr Unterricht führte auch zur Reformation. Einer nach dem anderen musste deswegen gehen, bis dann wieder keine Schule mehr im Wallis war. Erst mit den Jesuiten, die 1609 eine Schule in Erlangen gründeten, kamen dann katholische Lehrer ins Wallis. Auch sie mussten gehen. Und erst 1663 mit der Neueröffnung des Kollegiums in Brieg durch den großen Stockalper kam eine echt katholische Schule ins Wallis.
Sie haben vorhin gerade von Georg Supersaxo gesprochen. Wie stand eigentlich er zur Reformation?
Georg Supersaxo stand der Reformation recht offen gegenüber. Er war ein gebildeter Humanist und hatte als Söldnerführer einen sehr guten Kontakt zum französischen Hof. Und diese französische Partei verband sich mit der Gemeindefreiheit, sodass auf ihn dies zurückzuführen ist, was später noch immer wieder zum Tragen kam in der Reformationszeit, nämlich die Partei der Patrioten. Diese Patrioten wollten, dass die Carolina aufhörte. Die Carolina war ein Recht, das der Bischof beanspruchte. Er sagte, Karl der Große hätte das Wallis dem Bischof gegeben als Landesherrn, aber es gibt keinerlei Urkunden aus dieser Zeit, sondern nur aus dem 13. Jahrhundert. Und gegen diese Carolina ging schon Georg Supersaxo an, später auch andere, die dem evangelischen Glauben nahestanden.
Frau Alpeter, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Gesprächs angekommen und wir haben uns vorhin geeinigt, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Musik spielen, die gleichzeitig ist, das heißt, die in den Jahren 1500 und etwas später entstanden sind. Hier bietet sich zum Beispiel ein Lied an, das Ludwig Senfel, der von 1486 bis 1542 gelebt hat, geschrieben hat. Der Titel dieses Liedes, das nicht gesungen, sondern gespielt wird, heißt »Die Brünnlein, die da fließen«. Man hatte also damals offenbar auch etwas Poesie. Hören wir mal zu. Frau Alpeter, die Reformation hat offenbar im Wallis schon damals sehr stark gewirkt. Sie wirkt ja auch heute noch, Gott sei Dank. Wie muss man sich den Höhepunkt der Reformation damals vorstellen?
Da wäre zunächst einmal an einzelnen Personen etwas zu sagen. Das ist Herr Ambühl aus Leuk. Das war ein Söldnerführer, der in Frankreich Heinrich von Navarra kennengelernte, der ja reformiert war. Er rettete Heinrich von Navarra das Leben und erfuhr dort, was Reformation bedeuten kann und trug sie zurück nach Leuk. Dort wurde also eine reformierte Gemeinde gegründet, die zwar keinen Pfarrer haben durfte, Das verhinderten die Landratsabschiede, die sich aber regelmäßig trafen. Ähnlich ging es in Witten, aber auch in anderen Städten. Es waren auf der einen Seite Pfarrer, die durch den Humanismus getrieben praktisch evangelisch predigten, auch wenn sie katholische Pfarrer waren. Auf der anderen Seite aber auch die Wirtsleute, die ja dadurch, dass sie viele Gäste hatten, überall die reformierten Gedanken aufnahmen. Zum Beispiel in Martinach, in Witten und besonders wäre noch zu nennen in Briegerbad, einer, der dann Landeshauptmann wurde, das war Herr Ohlich. Aber der eigentliche Höhepunkt, müsste man sagen, wäre kurz fast vor dem Ende, um 1580 herum, war eine sehr starke Gemeinde in Leuk und in Witten, die weitgehend die Landeshauptleute stellte. Das war Peter Ambühl, das war Peter Allet, später sein Sohn Bartholomäus Allet, das war ebenso später Michael Magaran und Vinzenz Albertini. Aber in Sitten waren es auch entscheidende Männer. Es wurde dort eine Glaubensschrift herausgegeben, unterschrieben von etwa 20 Männern, die ja gleichzeitig auch ihre Familien hatten. Und das waren die einflussreichsten Männer in Sitten.
Der Name Michael Magaran ist natürlich ein Name, der magisch klingt. Auch seine Söhne sind, soweit ich informiert bin, protestantisch gewesen und sind dann ja aus dem Wallis ausgewandert. Wie ist das eigentlich? Hat das offizielle Wallis auf die Reformation nicht reagiert? Oder wie, wenn es überhaupt reagiert hat, wie muss man sich diese Gegenbewegung vorstellen?
Auf der einen Seite hat das Wallis so reagiert, dass die Gedanken der Reformation nach Möglichkeit mit aufgenommen wurden. So hat zum Beispiel der Landrat immer wieder Gesetze erlassen, dass die Geistlichkeit sich entsprechend ihrem Stande verhalten sollte. Die Geistlichkeit sollte humanistisch gebildet sein, sie sollte predigen können, was vorher keineswegs immer der Fall war. Sie sollte sich ordnungsgemäß verhalten, zum Beispiel die Huren, nennt es der Landesrat, in Wirklichkeit waren es die halb als Ehefrau gehaltenen Frauen, die sie hatten, und Kinder, die sollten sie wegschicken. Das alles wurde aber nicht durchgeführt, weil die Bischöfe nämlich auch solche Frauen und Kinder hatten. Zum Beispiel der Bischof Johann Jordan, der mit seiner Haushälterin in einem eheähnlichen Verhältnis lebte und seinen drei Kindern sehr viel zuschob. Die Kinder wurden nachher reformiert. Michael Magaran war ursprünglich reformiert, er war aber auch Patriot. Und dieser Patriotismus hat die Reformierten im Wallis bestimmt, sodass dies vorging. Aus Patriotismus wurde er katholisch, um Landeshauptmann zu werden. Und er erreichte es dann, dass der damalige Bischof auf die Carolina verzichtete. Und das war einer der wesentlichen Gründe für die Reformation gewesen. Innerlich wiegte die Reformation bis zu einem gewissen Grade, äußerlich wurde sie vertrieben.
Wie sehen Sie die Rolle von Bischof Hildebrand von Rietmatten? Es scheint das ein Kirchenfürst gewesen zu sein, der eigentlich nicht sehr viel gearbeitet hätte. Aber wie sehen Sie seine Rolle in der Reformation-Entwicklung von damals?
Hildebrand von Rietmatten hatte Verwandte, die reformiert waren, und zwar waren das die Anführer der reformierten Gemeinde in Sitten. Es war zwar verboten, dass Predikanten, das heißt reformierte Pfarrer, ins Wallis kamen, aber dieser Johannes Rietmatten vermochte zu predigen und führte recht straff die Sittener Gemeinde. Nun heißt es in einer alten Überlieferung, dass der Bischof gerne das Kind des Johannes getauft hätte und dass Johannes von Rietmatten ihm das abgestritten hätte mit der Begründung, dass eine katholische Taufe keine rechte Taufe sei. Und es heißt hinterher, dass von daher der Unmut des Bischofs fließe. Er hat also 1591 das erste Mal besonders diesen Johannes, aber auch einige andere angeklagt, nicht aber die Leuker. Er hat dann 1603 diese Anklage wiederholt und verschärft. Er schreibt aber dazu, dass er dazu gezwungen worden sei, durch den Legat des Papstes die sieben katholischen Orte, den Herzog von Savoyen und auch den französischen König sowie den Gubernator von Mailand der Spanien zugehörte. Es waren also die Mächte von außen, die das Wallis zwangen, seine Toleranz aufzugeben und gegen die Evangelischen vorzugehen.
Dann hat also Bischof Hildebrand von Rietmatten durch eine Verzögerungstaktik eigentlich erreicht, dass letztlich sehr spät die Gegenmaßnahmen gegen die Reformation gemacht worden sind und dass dann schlussendlich auch die Reformation zu einem Ende gekommen ist, vielleicht auch etwas beigetragen. Wie sehen Sie die Beendigung der Reformation?
Man muss hier ein wenig mehr vom Wallis kennen, besonders von der Verfassung. Der Landrat war ja praktisch Legislative, aber der Landrat konnte nur handeln, wenn die einzelnen Boten einem Abschied zustimmten. Nun war es so, die Gesetze gegen die Reformierten wurden zum Beispiel in Sitten und Leuk einfach nicht angenommen und nicht durchgeführt. Die anderen, zum Beispiel das Goms, das sehr stark von der Innerschweiz beeinflusst war, führte diese Gesetze durch, sodass praktisch jedes Gebiet, jede Stadt, jedes Dorf bestimmen konnte, ob es nun das durchführen wollte, was der Landrat sagte oder nicht. Zum Ende kam es durch den Dreißigjährigen Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg, der damals ja in Deutschland tobte, doch aber auch seine Auswirkungen im Wallis hatte, wurde die katholische Partei stärker. Und zwar erzwang der Herzog von Savoyen und auch die Innerschweiz, dass die Kapuziner und die Jesuiten ins Wallis kommen konnten, die dann zur Rekatholisierung beitrugen.
Wie sehen Sie die Maßnahmen, die gegen die Protestanten damals getroffen wurden? Waren die hart oder wie sehen Sie diese?
Eines der schwierigsten Landratsabschiede war 1604. Dort hieß es, dass alle Haushalte verpflichtet wurden, besonders die Hausväter, dass sie mit ihrer Familie wieder zur Messe gingen, dass sie ihre Kinder wieder katholisch erziehen sollten. Und wer das nicht tun wollte, solle auswandern. Ich sagte eben schon, Leuk und Sitten hat das nicht angenommen, aber die anderen haben es durchgeführt, sodass zunächst einmal einige Familien auswanderten. Aber diese Bestimmungen wurden doch langsam immer intensiver durchgeführt. Und als dann Michael Magaran auch katholisch wurde, das war 1624, wurde auch in Sitten und Leuk, langsam wurden diese Bestimmungen durchgeführt. Am stärksten hat in dieser Beziehung Kaspar Stockalper gewirkt, der durch das Kollegium in Brieg, durch die Gründung dort, durch das Gründen des Institutes, die Kinder praktisch zwang, im Wallis zu bleiben und dort auf die Schule zu gehen, der auch durch seine Wirtschaftspolitik dazu beitrug, dass das Wallis wieder katholisch wurde. Man kann sagen, dass Michael Magaran zum Beispiel sehr viel mehr für das Wallis getan hat als Stockalper. Stockalper ist groß geworden oder ist eigentlich der Große genannt worden, weil er dafür gesorgt hat, dass das gesamte Wallis wieder rein katholisch wurde.
Wir haben jetzt gerade von einer Beendigung der Reformation um 1600 und etwas später gesprochen. Heute gibt es aber Protestanten bei uns im Wallis und Sie waren ja sogar Pfarrerin einer protestantischen Gemeinde. Wie sehen Sie die Lage der Protestanten heute hier bei uns?
Man muss hinzufügen, dass das Kollegium in Brieg zunächst einmal rein humanistisch unterrichtet hat. Wenn die zum Beispiel sehen, dass die Maturanten vor 50 Jahren fast alle Theologen oder Juristen waren, so werden sie verstehen, dass die Techniker fehlten. Und mit den Technikern, das heißt mit dem Bau der Eisenbahn und mit der Einrichtung der Industrie, kamen die Evangelischen ins Wallis. Es gab einfach keine katholischen Techniker. Das ist teilweise bis heute geblieben. Die Leitung der Industrie hier im Wallis liegt zum großen Teil immer noch in den Händen der Evangelischen. Die Aluswiss zum Beispiel hat sehr stark die evangelische Kirche unterstützt und finanziert. Auch die Lonza hat einiges auf diesem Gebiete getan. Heute ist es so, dass etwa 5% der Walliser evangelisch sind. Es sind Mischehen, es sind Techniker, es sind Hotelier oder Angestellte, die hierher kommen. Das ist natürlich kein guter Prozentsatz und das führt oft dazu, dass man sich soll ich sagen, untergebuttert fühlt. 5% sind eben sehr wenig. Aber ich habe dann gemerkt, genau umgedreht war es dort, wo ich herkam, da gab es nur 5% Katholiken, dass man völlig unbewusst so handelt, als ob es die anderen gar nicht geben würde. Das ist die große Schwierigkeit hier. Theoretisch ist man tolerant, praktisch hat es seine Schwierigkeit, wenn zum Beispiel in der Schule nur ein Kind evangelisch ist.
Nun, ich würde glauben, dass die evangelische Kirche hier im Oberwallis mit uns gut zusammenarbeitet. Ein Beispiel dafür ist Radio Rotto, bei dem es ja auch evangelische Predigten und so weiter gibt. Ich möchte hoffen, dass dieses gute Klima gegenüber unseren evangelischen Brüdern und Schwestern anhält, dass es noch ausgebaut werden kann. Zum Schluss möchte ich noch für unsere Hörerinnen und Hörer mitteilen, dass Sie, Frau Dr. Alpeter, am 5. Februar, Freitagabend um 20 Uhr im Konferenzzimmer des Bahnhofbüffes in Brieg zu diesem Thema die Zeit der Reformation im Wallis und zu Ihrem Buch sprechen werden. Natürlich lade ich allseits zu diesem Vortrag ein. Frau Dr. Alpeter, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wenn wir bei der Musik bleiben wollen, die wir gerade vorhin besprochen haben, so würde ich vorschlagen, dass wir von Giovanni Gabrieli eine Canzone hören. Giovanni Gabrieli lebte von 1557 bis 1612, also in dieser kritischen Zeit. Er hat aber doch Musik gemacht, so schlimm muss es also doch auch nicht gewesen sein. Ganz herzlichen Dank.
Mit dem Titel «Die Zeit der Reformation im Kanton Wallis» von der Frau Dr. Gerda Alpeter wollte kaufen, kann das entweder bei der Frau Dr. Gerda Alpeter selber in Zustu oder bei den evangelischen Kirchgemeinden machen. Jetzt noch ein Blick auf kommende Anlässe. Am nächsten Samstag, den 30. Januar, findet im Bildungshaus St. Theodor ein Impulsvormittag zur Fastopferaktion 1993 statt. Der Impulsvormittag fängt um 9 Uhr an und geht bis um 12 Uhr. Das Motto der diesjährigen Fastopferaktion ist «Vive la Fric, Macht teilen, gemeinsam leben». Am Sonntag, 31. Januar, findet im Bildungshaus St. Jodro die Generalversammlung der Oberwalliser Vereinigung der Lourdes Concordie statt. Das Tintholz der nächsten Woche wird vom Dekan Eduard Imhof betreut. Das Sonntagsmagazin von heute geht wieder schon am Ende zu. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und einen energiereichen Start in die nächste Woche.